Heute geht es um die Anwendung der Nächstenliebe, und zwar in der Gleichstellung anderer. Ich fange an, wie gesagt, mit einer Geschichte. Und zwar trifft ein Mann namens Georg eine Frau namens Irene. Er findet sie attraktiv, lädt sie zum Kino ein, sie gehen, haben eine gute Zeit. Ein paar Tage später gehen sie zum Essen. Sie haben wieder eine gute Zeit und so geht's weiter. Monate. Und da fahren sie einmal im Auto, Georg und Irene. Und auf einmal erinnert sich die Irene an etwas und sie sagt zum Georg: Georg, du, pass mal auf. Heute, genau vor 6 Monaten, sind wir zum ersten Mal ausgegangen. Und Georg denkt sich: 6 Monate. Sagt aber nichts. Und sie denkt sich, vielleicht stört es Georg, dass ich das jetzt gesagt habe. Vielleicht meint er, dass ich ihn einengen will oder dass ich mehr aus der Beziehung will. Vielleicht meint er, dass er mehr Engagement zeigt und vielleicht diese Beziehung ein bisschen weiternimmt. Und Georg denkt sich, 6 Monate, das wäre Februar. Ah ja, da brachte ich das Auto in die Werkstatt. Oh, ich muss ja unbedingt das Öl wechseln lassen. Und sie denkt sich, ich kann sehen, er ist bestürzt. Vielleicht ist er sogar wütend. Ich sehe es ihm an. Vielleicht bin ich da ganz falsch. Vielleicht will er mehr von der Beziehung. Und vielleicht ist ihm bewusst, dass ich gewisse Bedenken habe. Er fühlt sich bestimmt vernachlässigt. Und Georg denkt sich, ja, und irgendwas stimmt immer noch mit dem Getriebe nicht. Die Deppen haben mir gesagt, dass das am Wetter liegt, so ein Schmarrn. Und sie denkt sich, aber vielleicht habe ich zu viele Erwartungen. Hier hoffe ich immer auf einen galanten Ritter, der mit mir auf einem weißen Pferd davonreitet. Und hier sitze ich neben jemand, den ich mag und der mich mag und dem meine hohen Erwartungen wehtun. Und sie sagt, Georg? Und er ist von seinen Gedanken aufgesteckt und sagt, ja, was ist? Und sie sagt, bitte, bitte ärgere dich nicht. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Vielleicht hätte ich nie, ich fühle mich so. Und dann fängt sie zum Weinen an. Georg hat keine Idee, was jetzt los ist. Wie bitte? Irene sagt, ich bin so ein Idiot. Ich weiß, es gibt keine Ritter und keine weißen Pferde. Und Georg sagt, es gibt keine Pferde. Und Irene sagt, ich brauche nur mehr Zeit. Und Georg sagt, ja. Und sie sagt, meinst du das wirklich? Und er sagt, ja, danke dir, Georg, nichts zu danken. Er fährt sie nach Hause, setzt sich vor den Fernseher, isst eine Packung Chips, total ins Fußballspiel vertieft. Und irgendwo im Hintergrund in seinen Gedanken ist er sich bewusst, dass vielleicht etwas Wichtiges auf der Heimfahrt passiert ist, aber er will nicht drüber nachdenken. Sie ist zu Hause, ruft ihre beste Freundin an und redet mit ihr stundenlang über das, was passiert ist, über jeden Gesichtsausdruck, jedes Wort, jede Nuance. Alles wird analysiert, um rauszufinden, was jetzt eigentlich los ist. Georg geht am nächsten Tag mit einem gemeinsamen Freund Tennis spielen. Nach ein paar Sätzen bleibt er stehen, runzelt die Stirn und sagt, du Heinz, sag mal, hat Irene irgendwann mal ein Pferd gehabt? Männer und Frauen denken anders. Was eigentlich eine gute Sache ist. Natürlich, die Geschichte ist nicht wahr, aber es deutet auf etwas hin. Und ich sehe das auch in meiner Frau. Meine Frau kann zur gleichen Zeit am Fernseher ein Programm anschauen. Zur gleichen Zeit hat sie ein Buch offen und liest nebenbei und sie telefoniert mit unserer Tochter in Kanada zur gleichen Zeit. Sie ist wie eine Kommode, wo man mehrere Schubladen auf hat und sie kann von einer Kommode zu der anderen einfach durchwühlen und sehen, was da ist, und sie kann das alles verarbeiten. Ich kann das nicht. Ich bin wie eine Kommode, wo man eine Schublade aufmacht und wenn dann irgendwas ist, muss ich diese Schublade zumachen und eine andere Schublade aufmachen und dann kann ich mich mit der beschäftigen. Keine Lüge, ich musste einmal von meiner Frau gedrängt einen Hörtest machen lassen, weil anscheinend habe ich sie nie gehört. Was meine ich? Mit meinem Gehör hat nichts gefehlt. Ja, der Gehörtest, der sagte, nee, total okay. Das Problem ist, wenn ich Fernsehen schaue, dann kann ich nicht zur gleichen Zeit ein Gespräch führen. Das ist für mich unmöglich. Wenn meine Frau will, dass ich ihr zuhöre, dann muss ich entweder den Fernsehapparat ausschalten, ich muss mich ihr zuwenden, ich muss ihr ins Gesicht schauen und dann erst höre ich, was sie sagt. Frauen und Männer sind different und sind verschieden. Entschuldigung. Und der Grund, ein Grund dafür ist, weil unsere Gehirne ganz anders funktionieren. Der Mann, wenn ihr jetzt dieses Bild anschaut, der Mann hat die meisten nervlichen Verbindungen in jeder Gehirnhälfte von hinten nach vorn. Ganz klar. Bei der Frau sind viel mehr Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften. Eine Frau kann deshalb anders denken wie der Mann und der Mann anders wie die Frau. Ich zeige euch noch ein Bild. Das gleiche hier illustriert einfacher. Ihr seht, es sind viel mehr Verbindungen zwischen den verschiedenen Fächern im Gehirn der Frau, wenn verglichen mit dem Gehirn des Mannes. Und das muss man verstehen. Das muss man akzeptieren, wenn man verheiratet ist, und das muss man schätzen. Und nicht meinen, dass nur weil die andere Person anders denkt, dass das vielleicht schlecht ist. Meine Frau kann Dinge, die ich nicht kann. Sie ist viel mehr intuitiv. Sie ist viel sensibler. Sie kann Verbindungen machen. Und ich vermute, weil sie anders denkt, kann sie auch Geschenke besser verpacken und Koffer besser packen und, was weiß ich, besser Dinge im Auto verstauen. Und sie weiß intuitiv, ob etwas in jemanden jetzt irgendwie nicht richtig ist, ob es dem gut geht oder schlecht geht. Und ich bin da oft total Mattscheibe. Also ich habe keine Ahnung, was in der Person vorgeht. Ich meine, alles ist okay und meine Frau weiß, nee, da stimmt was nicht. Aber dann kann meine Frau überhaupt keine, sie weiß nicht, wo Nord ist oder Süd oder West oder Ost. Sie wohnt jetzt hier in Österreich seit 5 Jahren und wenn sie nicht das Navi hätte, würde sie den Weg nach Wörgl nicht finden. Ja, also wir denken einfach anders. Und das, wie gesagt, muss man akzeptieren. Genau. Manche Männer sagen, dass sie Frauen schwer verstehen können. Eine Studie besagt, das ist, weil sie die Gesichtsausdrücke nicht lesen können, wie eine Frau das kann. Andere sagen einfach, weil sie nicht zuhören. Das ist wahrscheinlich in meinem Fall. Das ist bei mir der Fall. Auf alle Fälle wäre es nicht fair, Frauen und Männer absolut gleich zu behandeln, obwohl sie den gleichen Stellenwert haben. Und die nächste Folie besagt etwas, also wir sind noch nicht in Jakobus, das ist jetzt alles nur Vorbereitung auf Jakobus, aber es ist ein Unterschied, ob wir alle Personen gleich behandeln wollen oder ob wir sie gleichstellen wollen. Man kann nicht jede Person genau gleich behandeln wie eine andere. Man kann ein Kind nicht wie einen Erwachsenen behandeln. Man kann eine Frau nicht wie einen Mann behandeln und einen Mann nicht wie eine Frau. Und das muss man irgendwie akzeptieren und mit dem leben können und das verstehen. Nächstenliebe ist Gleichstellung und nicht Gleichbehandlung. Der Apostel Paulus schreibt über das im 1. Korintherbrief, und wenn ihr da durchliest, es geht hier um den Körper, den christlichen Körper, wo jedes Individuum ein Teil von dem Körper ist, und er besagt, dass die Teile, die uns als unwichtiger erscheinen, im Grunde genommen wichtiger sind in der Gemeinde. Und die Leute, die wichtig erscheinen, ob das jetzt der ist, hier, der hier vorne steht, eigentlich im Grunde genommen weniger wichtig sind. Und wir müssen die Leute, die weltlich gesehen, die vielleicht manche abschreiben würden, ehren, mehr so wie die Leute, die vorne stehen oder die in der Leitung sind. Paulus schreibt auch im Römerbrief, dass wir diejenigen, die schwach im Glauben sind, anders behandeln wie diejenigen, die stark im Glauben sind. Versteht ihr den Unterschied? Die Schwachen im Glauben sind diejenigen, wenn wir unsere Freiheiten als Christen ausüben, dass sie vielleicht etwas tun, was sie nicht tun sollten oder was ihnen Gott sagt, dass sie nicht tun sollen, obwohl es okay ist für andere Christen. Man kann nicht jeden gleich behandeln, aber man muss jeden gleich stellen. Ich rede jetzt noch ganz kurz über den Kommunismus. Ich weiß, wir sind immer noch nicht im Jakobus. Der Kommunismus, was wollte der eigentlich? Der wollte im Grunde genommen, dass alle Menschen gleichgestellt oder gleich behandelt werden, indem Privateigentum abgeschafft wird. Das Problem mit der Theorie ist, dass sie nicht die sündhafte menschliche Natur erkennt. Und wie Lord Acton schon vor Jahren, wir können weiter, Lord Acton schon vor vielen Jahren gesagt hat, wir, wegen unserer sündigen Natur, wenn wir Macht bekommen, wenn wir das Sagen haben, dann kann das ganz leicht bewirken, dass wir dadurch korrumpiert werden. Er hat gesagt, Macht hat die Tendenz zu korrumpieren. Korrumpieren? Corrupt. Stimmt das? Ich habe es da oben stehen, glaube ich. Korrumpieren. Aber absolute Macht korrumpiert absolut. Power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Und das stimmt auch. Wenn jemand das Sagen hat, und das kann auch in einer Kirche passieren, wenn jemand das Sagen will, haben will und nur seine Meinung gilt und alle anderen müssen ihm folgen oder ihr folgen, dann leitet das zu Korruption. Welche Menschen zieht es in die Politik? Normalerweise Leute, die Einfluss ausüben wollen, die Macht haben wollen. Und wenn sie politisch engagiert sind, nützen sie eben diese Macht und Einfluss aus, um sich einen Vorteil dafür, also auszuwirken. Ich meine, die Demokratie ist eigentlich dazu da, dass dem nicht geschieht, aber es geschieht immer noch. Ob jetzt in Kanada die Politiker, was die tun, oder auch hier in Österreich oder Deutschland, ist ja ganz gleich wo auf der Welt, der Eigennutz kommt immer raus in der Politik. Und Russland hatte zwar 1917 die Herrschaft des Zaren durch die Revolution, ja, ihn und seine Familie getötet, abgeschafft, aber sie haben dafür jemand wie Stalin eingesetzt. Und Stalin war 10-mal schlimmer wie Nikolaus II. Und die Herrschaft unter Stalin war vielmehr repressiv und gewalttätig als wie die unter dem Zaren. Macht tendiert zu korrumpieren und absolute Macht korrumpiert absolut. in einer Diktatur, ganz gleich, ob sich der Diktator König oder Kaiser oder Zar oder Vorsitzender oder Führer oder Präsident oder auch Papst und Bischof oder Pastor nennt, leben die Diktatoren oft in Luxus und das Volk wird ausgenommen und unterdrückt. Haben einige von euch Animal Farm gelesen? Kennt ihr das? Farm der Tiere, glaube ich, heißt auf Deutsch. George Orwell wrote it. 1945 ist es rausgekommen, also wurde es, it was published. 1945. Die Geschichte ist eigentlich eine Tierfabel über Russland. Und in dieser Fabel rebellieren die Tiere gegen die menschlichen, die Menschen, die diese Farm haben und die Tiere ausnützen. Und mit der Zeit übernehmen dann die Schweine und die Schweine unter einem Schwein namens Napoleon werden genauso wie die Menschen, nur viel schlimmer noch und noch brutaler und noch repressiver. Und wie gesagt, das ist eine Allegorie über, was in Russland passiert ist. Und der Satz, alle Menschen sind gleich, wurde von den Schweinen, und vielleicht können wir da zur nächsten gehen, umgeändert, also ein zweiter Satz wurde dazugefügt, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher wie andere. Eigentlich Nonsens, aber was es bewirken sollte, dass es die Exzesse der kommunistischen Partei und deren Führer legitimieren soll, wie auch die Unterdrückung des Volkes. Das war damit, let me think. Matthew, gehen wir mal ganz schnell zur nächsten. Jesus wusste, dass Macht korrumpiert. Und wenn ihr diese Verse durchliest, dann sagt er, unter Christen soll das nicht passieren. Und Christen sollen sich nicht irgendwelche Titel an und keinen anderen mit Titeln ansprechen und sich selber diese Titel nicht geben, die auf Autorität und Potenzialunterdrückung hinwirken werden. Sie sollen vielmehr sich als Diener der anderen denken, was ein riesiges, tremendous amount of Demut. Demut, Demütigen. Genau. Also, jetzt kommen wir zu unserem Text. Wird mal Zeit. Genau. Also, Jakobus Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Jakobus redet die Empfänger seines Briefes mit Geschwister an und setzt sich damit diesen gleich. Seht ihr das? Ihr könnt es ja selber lesen. Ich muss euch ja nicht vorlesen. Und der erste Satz beinhaltet eigentlich schon den Kern von all dem, was jetzt in den nächsten 12 Versen folgt. In der Gemeinde, in der Kirchengemeinde soll keiner bevorzugt werden oder als besser und wichtiger angesehen werden als jemand anders. Positiv gesagt, in einer Kirchengemeinde sollen alle gleichgesetzt werden. Vom Wert her. Ihr versteht, was ich meine, ja? Und hier geht es um jemand jetzt, also das Beispiel, es kommt jemand in die Kirche rein und er ist offensichtlich reich. Er hat Gold, Schmuck, goldenen Schmuck und ganz teure Kleidung an und es ist offensichtlich, dieser Mann hat Geld. Und er wird mit Demut empfangen und sagt, ach, kommen Sie, setzen Sie sich doch auf den besten Platz, den guten Platz, ganz gleich, wo dieser ist. Zu der Zeit war es wahrscheinlich vorne. Bei uns sind die besten Plätze jetzt hinten. Da sitze ich, weil ich vorne nicht sitzen will und weil ich euch anschauen will von hinten und nicht selber angeschaut werden will. Aber zu der Zeit waren sie wahrscheinlich vorne. Als ich in Nigerien war in 2007, da, genau, ich weiß nicht, wer ich bin, die nächste bitte. In Nigerien war ich in 2007 und in dieser Gemeinde saßen die Männer von vorne gesehen auf der Seite, auf der rechten und die Frauen auf der linken. Und dann gab's ganz vor die ersten paar Reihen vorne rechts waren die Reihen für die, ja, die wichtigen Leute. Der Pastor saß da und dann Ehrengäste, die kamen, besonders die gut angezogen wurden, die wurden dann sofort nach vorne gebracht. Aber nur Männer. Ja. Das war der gute Platz. Ja. Und ich, kennt ihr die Kirche in Epps? Wart ihr schon mal vorne, ganz vorne im Altarraum? Und da gibt's diese zwei Balkone, so kleine Balkone. Und ich habe mich immer gewundert, für wen sind die eigentlich da? Wer saß da oben? War das der Bischof oder wer war? Was, weißt du das?
Der gesammelt hat,
der Sammelträger. Ja. Aber nicht. Ja, ich habe mir immer gedacht, irgendwer muss da oben gesessen sein. Weil ansonsten gibt's das nicht. Naja, auf alle Fälle. In Nigerien war es eben rechts vorne. Gehen wir zur nächsten wieder. Das ist wieder ein Zurück in die ersten vier Verse. Der reiche Mann bekommt einen Ehrenplatz und der offensichtlich verarmte Mann, der schmutzige Kleidung hatte und keine schönen anhatte, der bekam überhaupt keinen Platz. Schaut euch das mal an. Entweder musste er irgendwo stehen bleiben oder er musste sich auf den Fußboden setzen. Der Mann, wenn er arm war, wurde misshandelt in gewisser Weise. Er war gedemütigt. In Gottes Augen sind alle Menschen gleich. Jakobus schreibt das zwar nicht in unseren Versen, aber es stimmt. Und wird in anderen Versen in der Bibel immer wieder wiederholt. Jakobus geht nicht auf das ein, dass in Gottes Augen alle Menschen gleich sind, sondern er gibt uns zwei weitere Gründe, warum wir in der Gemeinde keinen vorziehen sollen. Und zwar das erste ist, dass es wenig, gehen wir mal zur nächsten bitte. Ah ja, das wollte ich auch noch. Ja, da müssen wir nicht drüber reden, gehen wir weiter. Es gab in der Gemeinde, in der Urgemeinde, sehr viel arme Leute, auch Sklaven, und sehr wenig reiche und einflussreiche Leute. Und wenn ihr darüber nachdenkt, warum sagt Jesus, dass Reichtum uns vom Glauben abhalten kann? Warum sagt er das? Könnt ihr mir das erklären? Was ist es mit Reichtum und Macht und das Sagen haben, was einem vom Glauben abhalten kann? Ja, ich habe mir alles erarbeitet, mir kehrt's. Ich bin I'm entitled, wie sagt man, berechtigt und ich brauche Gott eigentlich gar nicht. Und deshalb sagt auch Jesus, wie schwierig ist es für einen reichen Mann in den Himmel zu kommen? Ins Himmelreich zu kommen, ja, wie schwierig, was sagt er da? Es ist, ja, also dieses Kamel und dieses Nadelöhr und so schwierig ist das. Und das ist ein richtiges Kamel, über das Jesus jetzt spricht und eine richtige Nadel und nicht irgendein Tor. Genau. Es gab wenig Reiche und sehr viel arme Leute in der Gemeinde. Also warum würdest du einen Reichen bevorzugen? Zweitens, sagt Jakobus, sind es die Reichen, die euch verfolgen und unterdrücken und wahrscheinlich auch versuchen euch zu hinrichten zu lassen. Das ist das Wort. Hinrichten zu lassen. Es waren auch die Reichen, die sich über das Konzept eines gestorbenen, eines hingerichteten Retters lustig gemacht haben. Und das letzte Argument, das Jakobus uns gibt, ist, dass eine Bevorzugung der Reichen und eine Herabsetzung der Armen das Gebot der Nächstenliebe, bricht. Genau. Ein Christ soll nach diesem königlichen Gesetz der Liebe, der Nächstenliebe, sein Leben ausrichten. Und das sollte eigentlich ganz automatisch geschehen. Denn der Heilige Geist, wenn du Christ bist, kommt der Heilige Geist, wohnt in dir und dann spricht er dein Herz und dein Gewissen an, damit du weißt, dass du deine Nächsten lieben sollst. Wie auch immer. Und wenn du dieses Gebot brichst, dann brichst du den eigentlichen Willen Gottes. Deshalb sollte Jakobus eigentlich nicht über dieses schreiben müssen. Und ich sollte nicht, oder irgendjemand anders sollte über die nächste Liebe predigen müssen, weil wenn ihr Christen seid, wenn ich ein Christ bin, dann sagt mir der Heilige Geist das schon selber. Das Problem ist natürlich, dass wir den Heiligen Geist ignorieren können, auch als Christen. Und dass unsere menschliche Natur, die eigennützig ist, übernimmt. Und dann leben wir dann für uns und unsere Familie. Und wir tun nichts Gutes für andere Leute. Wir sind nicht engagiert. Ich habe Leute in der Gemeinde gehabt, das ist keine Lüge, bei mir in Kanada, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Spencer, ich gebe kein Geld für das behalte ich alles selber, das habe ich erarbeitet. Und ich gebe es auch nicht zur Kirche oder zum Missionar oder zu sonst irgendwelchen karitativen, weil das ist mein Geld. Da fehlt was. Dem Mann fehlt was, und zwar der Heilige Geist. Oder er hat den Heiligen Geist total irgendwie rausgeschmissen oder total unterdrückt in seinem Leben. Denn es geht nicht, dass wir so leben. Das Gleiche ist mit euren Familienmitgliedern. Wenn ihr lieblos seid gegenüber euren eigenen Familienmitgliedern, dann bricht ihr das Gesetz der Nächstenliebe. Und Jakobus sagt, damit habt ihr den ganzen Willen Gottes verfehlt. Wenn ihr nämlich das Nächstenliebengebot halten solltet, dann tut ihr niemand ermorden, ihr tut nicht die Ehe brechen, ihr stiehlt nicht, ihr bevorzugt keinen. Ihr wisst ganz intuitiv, was das Gebot der Nächstenliebe für dich, für euch, für mich bedeutet. Ganz am Schluss sagt Jakobus noch, wie wir andere Leute behandeln, so wird uns Gott behandeln. Dieses Konzept finden wir immer wieder, auch in der Lehre Jesus. Wie du andere Leute behandelst, so wird Gott dich behandeln. Wie du andere Leute einschätzt, so wird Gott dich einschätzen. Wie du andere Leute richtest, so wird er dich richten. Und wenn du keine Gnade, keine Barmherzigkeit für andere Leute hast, dann kannst du das auch nicht von Gott erwarten. Dann bitte erwarte es nicht. Denn Gott, der Heilige Geist, sagt dir, so kannst du nicht leben. Ja, und dann hätte ich noch Fragen zum Nachdenken. Ich glaube, wir sind uns oft gar nicht bewusst, dass wir diskriminieren, dass wir lieblos sind, dass wir nicht den Gegenüber schätzen, dass uns das, was uns an ihnen stört, einfach überbewerten und das, was gut ist in ihnen, unterbewerten. Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, dass wir den Heiligen Geist in uns unterdrücken, damit wir so leben können, wie wir wollen und nichts für andere tun. Heute Morgen, denk drüber nach. Frag dich doch mal, wie bin ich eigentlich als Mensch?